Irgendwas aufgefallen? Oh.
Dich sieht man nicht.
Du bist nur telefonisch drin.
Ich bin nur telefonisch drin. Das geht heute auch nicht anders.
Aha.
Wie auch immer.
Aufzeichnung läuft. Wir haben heute den 3.11. und haben unseren dritten Trialog.
Ja, ne? Mir ist noch was anderes aufgefallen. Wir sind auch genau in der Reihenfolge, die mir aufgefallen ist. Alexander, Björn und Conny.
Aber auch sehr schön.
Verschwörungstheorien hier.
Ja, absolut. Jetzt können wir natürlich jeweils darüber philosophieren, wie viel Relevanz das Ganze hat. Bevor wir in die Themen einsteigen, über zwei Twitter-Ecken habe ich gehört, dass der Conny, oder gelesen, dass der Conny nächste Woche, müsste das sein, die frohe Kunde unters Volk bringt.
Welche frohe Kunde?
Okay. Das mag er vielleicht selber sagen.
Frohe Kunde? Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst, ehrlich.
Du trägst vor auf einer Konferenz.
Ach so, ja. Ich bin nächste Woche am Mittwoch in Köln-Bonn in der Alanus-Hochschule und da leite ich einen Workshop. Da geht es um Strukturen, agile Lean und so weiter. Und am Freitag bin ich bei Gunnar Zoom. Da bin ich ja per Livestream aber dabei. Da geht es um auch Digitalisierung, New Work und so weiter. Aber ich glaube, du meinst
den Teil, meinte ich.
Den Freitag oder Mittwoch?
Den Freitag.
Ah, Freitag, ja. Ja, genau. Da bin ich von 12 bis 13, also eine Stunde über Livestream zugeschaltet. Zusammen mit Martina Bär und es geht darum, dass wir uns eine Stunde lang austauschen darüber, was wir eigentlich so für Strukturen derzeit haben im Unternehmen, inwieweit die förderlich sind, diese Strukturen, inwieweit sie nicht förderlich sind, was man an Ideen entwickeln könnte, um die besser zu machen. Und da erzähle ich ein bisschen davon, was wir bei Otto gerade machen.
Ja? Genau. Und seid nur ihr da zugeschaltet oder ist das
eine virtuelle
Konferenz?
Ist das virtuell? Also da sind Menschen auch direkt vor Ort. Ich werde aber zu Hause sein, weil meine Frau am Donnerstag 40 wird und am Freitag haben wir Big Party bei uns. Heißt also, ich will nicht reisen am Freitag und wir schalten uns dann per Livestream zu, aber ist offen. Da kann jeder per Livestream gerne dabei sein, sprich, wenn ihr Zeit habt oder so.
Ja, es ist eigentlich
Was für eine Uhrzeit ist das?
Ja, es ist 12 oder 13 Uhr. Ihr müsst mal gucken. 13 bis 14 Uhr, genau. Auf meinen sozialen Kanälen auch gepostet worden. 13 bis 14 Uhr, eine Stunde. Genau.
Ja, das ist immer so ein Ding mit den sozialen Kanälen. Entweder bist du vollständig up-to-date bei den sozialen Kanälen und tust sonst nichts mehr. Oder aber du kommst so über zwei, drei Ecken dahin.
Genau.
So war es bei mir. Ja.
Was wollen wir denn heute thematisieren? Wollen wir anknüpfen an der Chaos-Theorie?
Ja, du hast da ja auch was aufgetan in der Zwischenzeit, wo ich durchaus interessiert bin.
Ja. Ich?
Ja, du.
Ich?
Ja.
Nee.
Doch.
Also im Prinzip, wenn wir uns über das Up-to-You-Protokoll unterhalten, kommen wir eigentlich so oder so noch dahin, zu diesem Thema chaotisch und so weiter. Mhm. Das ist sozusagen dann der Teil Up-to-You-To-Do, also to develop organizations. Und ich hatte damals halt eben noch reingebracht, okay, es gibt ja noch chaotische Domäne und die ungeordnete Domäne. Und ich bin damals dann da hingekommen irgendwie, habe ich gesagt, okay, wenn komplex rot ist und kompliziert blau, dann ist chaotisch lila. Hm. Und der Gerd Wohland stellt das sogar auch in seinen Bildern da, hat da dann immer mal irgendwie was Lilanes dabei, wo aber nicht großartig drauf eingeht.
Okay.
Ja, genau. Genau, und Wir haben uns da viel darüber unterhalten, Alexander und ich, in was für einem Bereich man sich eigentlich zu Hause fühlt. Und ich bin eher so derjenige, der sich im Chaos wohlfühlt, um da Ordnung reinzubringen. Und meine Hypothese ist, dass man durch blaue Methoden im Chaotischen sozusagen den blauen Anteil aus dem Lila heraus extrahiert und somit in den Roten wiederum kommt und dadurch halt dann eben mit Heuristiken und Frameworks arbeiten kann.
Das ist ja sicherlich Cinefin beeinflusst.
Advanced. Genau.
Aber Conny hatte da, glaube ich, irgendwie Kritikpunkte an dem Framework.
Ja, ich hab noch nicht ganz, also die Erweiterung der Farbenlehre von Björn habe ich noch nicht ganz verstanden. Also beispielsweise das Thema komplex, also dass man Unterscheidung macht zwischen komplex und chaotisch. Das oder auch geordnet. Also das Ding, die Farbenlehre Blau und Rot, habe ich jetzt auf Basis unseres zweiten Trialogs jetzt, glaube ich, extrem gut verinnerlicht. Also das ist mir jetzt total klar, auch vor allem auch, wie ihr dieses Up-to-You-Framework darauf aufbaut und wo immer wieder der Wechsel passiert, dieses Flippen, das Hin- und Her-Flippen. Ja. Ja, und jetzt kommen drei Farben dazu. Das ist mir nicht ganz klar, wo da wirklich Notwendigkeit dieser Unterscheidung ist.
Also ich weiß nicht, ob da eine wirkliche Notwendigkeit ist. Es kam mir einfach so, für mich, also ich bin halt eben angelehnt am Kinefin Framework, und wenn man sich ja sonst teilweise Literatur anschaut, dann wird das Chaotische irgendwie mit in das Komplexe mit reingenommen, wenn ich es teilweise so richtig gelesen habe. Genau, und irgendwie gibt es da noch diesen ungeordneten Teil, wo man dann ja jetzt eigentlich mit der Chaos-Theorie kommen würde, ne? Dass das System halt eben irgendwann, wenn nicht genügend Energie aufgebaut wird, eben in das Ungeordnete reinfällt und der Organismus der Organisation dann zerfällt und somit diese Organisation nicht mehr existenzfähig ist.
Muss ich, glaube ich, mal sehr, sehr intensiv drüber nachdenken, weil, keine Ahnung, habe ich jetzt immer keine Idee. Also ich habe immer noch nicht, das Problem ja so mit Chaos, ja grundsätzlich aus der Chaos-Theorie ja auch, wenn sie es mal anguckt, ist ja immer eine Betrachtungsweise, ob das jetzt geordnet ist oder nicht, oder ob das jetzt, also nimm einfach mal diese Fraktale, die es dort gibt, auch aus der Chaos-Theorie kommen, ne? Apfelmännchen beispielsweise, ne? Ist ein Objekt der Chaos-Theorie, ist aber alles andere als chaotisch. Also das ist eine Fragestellung von aus welchem Blickwinkel. Da habe ich ja auch mal was zur Chaos-Theorie zusammengeschrieben, habe mit Absicht auch mal mehrere Ebenen. Ich habe es ja damals Makro- und Mikroebene bezeichnet.
Ja.
Ja, das ist der Zoom-Level.
Ja. Damit konnte ich übrigens sehr gut arbeiten. Also ich muss den Artikel noch mehrere Male lesen, aber gerade mit der Mikro-Makro-Ebene konnte ich persönlich erstmal sehr gut arbeiten, für mich gedanklich.
Okay, gut, danke.
Und ja, also den Teil, den ich jetzt
doch mal beim Apfelmännchen erzählt habe. Lass uns doch mal beim Apfelmännchen bleiben, weil das eigentlich ein super schönes Bild ist. Grundsätzlich der Gedanke bei Fraktalen ist ja, dass sie alle einem konkreten Mechanismus folgen. Und dadurch sind sie immer selbstähnlich auf jeder Ebene der Betrachtung. Und wenn du dann anfängst zu fokussieren, dann kann es sein, dass du bei einem Apfelmännchen auch einfach mal nur schwarz siehst, in deinem gesamten Fokus. Oder irgendwelche Linien, die dir da so vor die Nase fliegen. Ja. Und wenn du dann ein bisschen weiter rausgehst, dann erst fängst du an, eine Struktur zu erkennen.
Ja.
Diesen Teil, den ich eben gerade gesagt habe, dass der Organismus dann irgendwann in das Ungeordnete zerfällt, das habe ich bei Matthias Zurbonsen in Leading with Life gelesen in dem Buch. Sagt dir der was?
Nee. Wie heißt der
Matthias Zurbonsen? Matthias Zurbonsen. Ich schicke nachher mal einen Link.
Ja, mach mal gerne. Mach mal gerne.
Ein Freund hat mir den empfohlen. Der macht auch Organisationsentwicklung seit Jahren und arbeitet sehr viel unter anderem mit der bewussten Open Space Organisation. So, genau. Bewusste Open Space Organisation.
Ja.
Und daraus habe ich das halt eben. Daraus ergibt sich dann sozusagen dieser Gesamtkontext, dass wir halt das Chaotische haben. Und wenn keine Ordnung entsteht, weil man nicht genügend Energie irgendwie aufbaut, dann verfällt der Organismus und dadurch halt dann eben die Organisation als solches auch. Wenn man sich Projekte anschaut, das sehe ich aktuell, im Prinzip hat man erstmal irgendwie, was man als chaotisch einordnen würde. Mhm. Und wenn man jetzt nicht anfängt und Energie aufbaut, im Sinne von, man macht jetzt wirklich was und treibt das Ganze irgendwo und erzeugt Ordnung, ich nehme mal jetzt bewusst nicht Struktur, sondern Ordnung, dann würde das Projekt irgendwann zerfallen und einfach so vor sich hin dümpeln und die Menschen würden einfach nicht mehr miteinander sprechen. Weil sich Konflikte dermaßen aufbauen, dass es irgendwann unmöglich wird, noch normal zu sprechen. Wenn man aber anfängt, jetzt Ordnung da reinzubringen, dann ordnet sich das System und es wird irgendwo die Selbstorganisation sichtbar. Und dann beispielsweise, was Scrum macht mit den verschiedenen Rollen, Events und Artefakten.
Darf ich an dieser Stelle den Begriff Bindungskräfte mit in die Diskussion einbringen? Mhm. Weil diese Bindungskräfte, genau, das sind die Dinge, die den Organismus zusammenhalten, egal ob er natürlich oder ob er eine Organisation ist. Und diese Bindungskräfte erfordern eben Energiezufluss und konstanten Energiefluss, damit das aufrechterhalten wird. Und in dem Moment, wo eben der Energiezufluss nachlässt oder ganz eingestellt wird, zerfällt das Ganze wieder.
Genau.
Und einer dieser Energiezuflüsse in Connys Kontext wäre dann jetzt eben die Kundennachfrage oder aber der Lieferant, der bei Otto gelistet werden möchte oder aber die Otto-Organisation, die irgendein Produkt aufnehmen möchte in ihr Portfolio. Und in dem Moment, wo man so eine Entscheidung getroffen hat, fängt man eben an, Energie in diese zu etablierende Bindung zu investieren und irgendwann lässt eben der Drive, wie Daniel Pink das genannt hat, nach. Und dann muss man eine Entscheidung treffen. Verstärke ich das aus der Organisation heraus, indem ich Marketing oder solche Dinge tue, oder aber lasse ich den Vorkommnissen ihren Lauf und entscheide mich dazu, diesen konkreten Angebotsteil jetzt in diesem Katalog nicht mehr weiter zu unterstützen und das dann auszulisten. Und dadurch verändert sich natürlich auch die Organisation. Vielleicht nicht unbedingt das Methodenframework hinten dran, weil es dann eben andere Artikel gibt, die gelistet werden. Aber die Organisation verändert sich. Sie verliert möglicherweise den einen oder anderen Kunden, gewinnt aber dadurch, dass sie ihre Energien woanders allokiert, vielleicht in einen anderen Kunden dazu.
Ja.
Und in dem Moment, wo wir anfangen, das Ganze bewusst zu machen und dadurch eben auch bewusst zu steuern, fangen wir an, die Organisation zu entwickeln.
Ja, das mit den Bindungskräften ist nochmal sehr schön. Nehmen wir nochmal das Beispiel des Projektes, ganz am Anfang. Je nachdem, wie halt eben so Kommunikationskultur ist, wenn man ja vielleicht so lässt, wie sie ist, kann es halt eben sein, dass die Konflikte weiter aufbauen. Kann man aber halt eben mit Methoden und Techniken diese Kommunikation gezielt verändern. Ja, im Sinne von irgendwie verketteter Kommunikation, jeder hat gleiche Sprechzeit oder irgendwie ein Redetoken und so weiter. Das ist also somit eine Technik, eine Methode, die man aus dem blauen Bereich kennt und angewandt sozusagen in diesem Chaos, im Leader-Bereich, nimmt man sozusagen diesen blauen Teil irgendwo raus und kommt halt ins Rote, wo man zwar immer noch die Unsicherheit und Dynamik hat, kann aber halt eben mit Heuristiken und Frameworks arbeiten. um dann wiederum die Wertschöpfung zu betreiben. Das ist so der Gedanke dahinter zwischen Lila und die Extraktion mit Blau.
Ich möchte das mal aufnehmen und ein bisschen anders gestalten. Vielleicht kommen wir dem Ganzen nahe. Und zwar als, ich würde sogar das als direktes Ergebnis unseres zweiten Dialogs sehen, ist mir was aufgegangen, was ich in dem Zusammenhang jetzt außerordentlich hilfreich finde. Der Blogartikel dazu heißt Kontext ist King. Und das entstand aus unserer E-Mail-Kommunikation im Nachgang. Also, dass halt das Erkennen des Kontexts das Gebot der Stunde ist. Und was macht den blauen Bereich, diesen industriellen Wertschöpfungsbereich, tot? Indem der Kontext ausgeblendet wird. Er wird einmal geschaffen und danach aufrechterhalten. Und Menschen, die blaue Kontexte gewohnt sind, verlernen es, sich über den Kontext Gedanken zu machen. Und daraus entstehen dann plötzlich Konflikte, weil sie mit ihren gewohnten Handlungsmustern aus ihrem blauen Kontext plötzlich in roten Situationen auftauchen und dann entstehen Irritationen.
Mhm. Ja.
Und diese Irritationen oder Konflikte, die sind es, die ich halt bemerkt habe, wo ich mich fragte, muss denn das sein? Wir sind doch alles erwachsene Menschen, die gelernt haben, miteinander umzugehen. Wir schaffen das ja auch im Alltag. Warum schaffen die das nicht in ihrem beruflichen Alltag? Und jetzt eben Jahre später, mithilfe des Up-to-You-Protokolls, mithilfe unserer Trialoge, ist mir aufgegangen, aha, das kommt daher, dass plötzlich sie aufgehört haben, Kontexte zu erkennen und zu hinterfragen, in welchen Kontexten sie sich befinden.
Ja, finde ich, kann ich total nachvollziehen. Ich finde auch den Begriff, du hast ja gesagt, der blaue Bereich ist der industrielle Wertschöpfungsbereich.
Ja.
Das ist auch aus Peter Kruse, der mittlerweile leider verstorben ist, der auch gesagt, also umgewandelt, nur im blauen Bereich verdient man quasi Geld. Nur im blauen Bereich ist es wert. Im roten Bereich bereitest du einen Wertschöpfungsprozess vor. Das ist nur eine Vorbereitung, aber das eigentliche Ausschöpfen machst du halt nur im Blauen. Ne?
Genau, du legst die Grundlagen im roten Bereich.
Genau.
Der ist also erforderlich. Und wenn ich eine industrielle Wertschöpfung habe, nehmen wir jetzt mal das Beispiel VW. Da hat halt irgendwann mal ein ganz kleines Gremium entschieden, wir brauchen einen KDF-Wagen. Und dann haben sie erstaunlicherweise ganz viel Bedarf für KDF-Wagen gehabt, die dann später VW Käfer hießen. Und da gab es extrem wenig Veränderungserfordernis bis in die 70er Jahre hinein. Man hat halt den Bulli aufgesetzt und dann noch so ein bisschen aktualisiert, bis es diesen Konzern nahezu vor die Wand gefahren hat und er den Golf erfinden musste. Aber bis dahin war alles schön. Und jetzt gucken wir uns mal diese Zeitspanne an. Das ist also mindestens zwei Generationen von Menschen haben das erlebt. Die haben eine Stadt drumherum aufgebaut. Man nennt sie heute Wolfsburg. Und es war alles super, solange du dich auf diesen Kontext eingelassen hast. Mhm. Es gab überhaupt kein Erfordernis, das zu hinterfragen. Und das haben wir in vielen ähnlichen Unternehmungen, die wir heute im DAX vorfinden, ähnlich gehabt. Und also interessant wird es dann, wenn du dir so ein Unternehmen wie ThyssenKrupp anguckst, die ja grob gesagt als Stahlkocher angefangen haben, die aber heute von sich behaupten, ein Technologiekonzern zu sein, der nur noch bei Exident in Brasilien ein bisschen Stahl kocht, aber ansonsten ganz viel anderes Zeug macht mit Metalltechnologie.
Oder nimm General Motors, die haben, glaube ich, früher... Das haben die gesagt, Nähmaschinen, glaube ich, ne? Haben die nicht
früher Nähmaschinen? Wusste ich gar nicht.
Es gibt ja viele, das ist also Geschäftsmodelle. Aber bin ich bei dir. Also mit dem Kontext gefällt mir, weil im blauen Bereich hast du genau einen Kontext.
Genau.
Genau einen. Und im roten machst du den Kontextraum wieder auf und sagst, was ist jetzt demnächst mein Kontext, wo ich wertschöpfen werde. Ne?
Und deswegen.
Du hast vorhin gesagt, mit beruflich und privat. Warum schaffen wir es im Privaten? Ich glaube, ein Punkt dabei ist, ein Unterschied ist, dass im Privaten hast du eine Chance als Mensch, dich sofort von Menschen zu entfernen, wenn du merkst, das passt nicht. Also deshalb, bitte nicht. Im Beruflichen hast du diese Chance so nicht, sondern du musst mit Menschen auskommen, wo du sagst, naja, im Privaten irgendwie, aber hier im
muss ich halt.
Musst du halt. Oder du wechselst halt, da ist aber die Hürde größer, dich von einem Menschen zu entfernen. Im Privaten, ja, da hast du halt solche Menschen nicht als deine Freunde oder als deine Bekannte, ne? Das ist ein Grund,
wenn es
komplett erschlägt, ne? Ich bin immer noch bei der Farbenlehre, bei der Vierfarbenlehre und versuche das gerade einzuordnen in das, was wir gerade besprochen haben. Für mich, also ich immer noch, also Björn, ich challenge dich mal gerade ein bisschen, ne? Weil du hast für mich, was wir gerade besprochen haben, ist für mich auch im Hinblick auf unseren zweiten Trialog total einsichtig. Ich kann mir das erklären, auch mit den zwei Farben, Rot und Blau. Ich brauche dafür nicht noch mehr Farben. Ja. Also deshalb, ich challenge Björn jetzt ein bisschen. Ich hoffe, er...
Ja.
Ne? Also das ist der Punkt. Da bin ich immer noch...
Finde ich gut.
Weißt du? Okay.
Ja, warum brauchen wir die Mischung aus Rot und Blau, Lila? Das ist doch die Frage von Conny. Genau.
Richtig.
Warum brauchen wir die? Also ich habe nicht die... Ich habe nie gesagt, dass wir die brauchen. Das war einfach so ein, das war einfach so ein Gedankenimpuls, intuitiv. Frage mich in einem Jahr nochmal, dann kann ich dir vielleicht erklären.
So, okay, ja.
Das ist. Ja, also ich bin einfach noch dabei, das noch weiter zu erforschen und.
Okay, finde ich cool. Also ich denke
auch. Anfang, vielleicht war da auch so ein kleiner satirischer Charakter drin, oder das war am Anfang drin, ein bisschen Übertreibung, Überspitzung, eher wenn es rot und blau geht, und es gibt dann noch im Kinefin Framework lila, dann müsste das ja eigentlich, es gibt dann noch Chaos, dann müsste das ja eigentlich lila sein. So ist das irgendwie entstanden. Mhm. Und ich habe dann halt eben weiter drüber nachgedacht, wie es sein könnte, ob man jetzt die Farbenlehre wirklich braucht, noch erweitert, sei dahingestellt. Gefühlt sage ich, ja, es macht Sinn, weil eben dieses Chaotische einfach immer da ist und viele Menschen sich einfach schwer damit tun, Ordnung zu schaffen. Ja, also sie fühlen sich halt super gut wohl, wenn sie irgendwie im roten Bereich sind oder aber halt eben sehr wohl, wenn sie sich im blauen Bereich finden. Mhm. Das Chaotische aber, dass ja eine Ordnung trotzdem im Chaos existiert und man diese Ordnung sichtbar machen muss, oder auch die Selbstorganisation, die muss man eben einfach sichtbar machen, kommt halt eben damit einher, dass man da Energie aufbauen muss. Mhm. Wenn man dem System keine Energie mehr hinzufügt, dann würde sich das System auflösen.
Genau. Wird sterben.
Also, das mit den vier Farben finde ich noch problematisch. Also, speziell die vierte, die stört mich irgendwie dabei. Aber mit Violett kann ich.
Oder Grün. Mhm.
Ja, passt für mich nicht.
weil das ungeordnete ja eigentlich im Chaos drin ist.
Speziell mit Violett kann ich total gut umgehen, weil das ja eine Mischung aus Rot und Blau ist. Und je nachdem, was ich betrachte, extrahiere ich das daraus. Und wenn ich aber noch keine Kenntnis, keine Klarheit und vielleicht auch noch keine Geschaffenheit von Beziehungen zueinander habe, also der Kontext noch überhaupt nicht da ist, ist das halt vermischt. Und ich habe zwischenzeitlich eben diese Wolke, mit der das Up-to-You-Protokoll beginnt. So, ich stelle mir die Frage, was ist denn das hier? Die habe ich violett gemacht. Mich stört das aber in der Farbwirkung, in der Vermittlung, wie ich das mache. Ich kann also gut mit der Farbe an sich leben, aber ich verwende sie nicht. Weil ich der Auffassung bin, da, wo wir wirksam werden mit all dem, was wir hier gerade tun, also miteinander besprechen, wir organisieren uns, wir sind selber in mehreren Organisationen eingebunden. Das sind ja alles bereits Kulturen. Also von Menschen geschaffene Strukturen, Beziehungen zueinander. Wir haben ja nahezu keine Natürlichkeit um uns herum. Also Conny, wenn du mal, ich war noch nie bei Otto selber, aber wenn du da mal irgendwie so aus dem Fenster guckst, dann wirst du Dinge sehen, die man vielleicht als Natur wahrnimmt oder bezeichnen würde, die aber eigentlich Kulturlandschaften sind.
Absolut. Wir sind eben keine, wir sind kein Naturvolk mehr.
Ne? Absolut, genau.
So wie in Australien, wo du noch Naturvölker findest.
Genau.
Die natürlich auch dadurch, da habe ich heute gerade was auf Facebook auch wieder oder auf den sozialen Kanälen gepostet. Das ist ja da nur ganz kurz ein Einwand, ne? Weil das ist ja gerade dieses Groteske für mich. Wir bezeichnen Naturvölker als primitiv, das sind die primitiven Völker. Ne? Vergessen dabei aber, dass genau diese Völker ihren Interlock zur eigentlichen Umwelt, zur Natur eben noch nicht verloren haben. Wir haben es aber mittlerweile. Ne? Wir haben es mittlerweile. Das gar nicht mal können. Also nimm einfach mal unsere ganzen Sinnesorgane, entwickeln sich doch zurück. Die werden alle über Sensorik, über technologische Sensorik gemacht. Riechen, gucken, schmecken, das machen wir doch alles gar nicht mehr. Also dieses
Oberflächen,
Haptik. Dieses wirkliche Beobachten,
ja.
Das Wahrnehmen, das können wir doch mittlerweile gar nicht. Das sagen wir doch alles in Maschinen aus. Und deshalb bin ich bei dir. Wir haben nicht mehr die reine Natur, sondern sind alle, die haben wir alle geschaffen. Wir haben unsere Natur neu.
Ja, und wir haben eben bestimmte Merkmale dieses Kontextes verstärkt und andere dadurch zurückgedrängt, willentlich oder als Resultat unserer Verstärkung auf der einen Seite und haben dadurch ein System, was ganz hervorragend Milliarden von Jahren ohne uns auskam, aus der Balance gehoben. Ich sage jetzt nicht, dass wir als Menschen verschwinden müssen, aber dass wir zumindest mal in Richtung Naturvölker gucken, dass wir diese Übermaximierung von ausgelagerter Sensorik, dass wir die vielleicht ein bisschen zurückfahren. Dass wir uns, also das ist so ein bisschen mein Steckenpferd bei Automation, darüber Gedanken machen, ob wir das, was dabei rauskommt, wirklich wollen. Wie es uns weiterbringt.
Und da kommt jetzt wiederum was Natürliches. Da kommt jetzt wieder vom Anfang Matthias Zurbonden, der beispielsweise einmal im Jahr mit Top-Managern einen Retreat macht. Der geht in die Natur mit denen. Und es spricht eben auch nochmal über andere Themen als in der Organisationsentwicklung, die halt eben auch solche Themen sind, was wir jetzt gerade angerissen haben. Diese Natürlichkeit, dass wir uns davon entfernen. Wenn man sich das generell einfach mal anschaut, was da draußen so los ist in den Unternehmen, wie viel Achtsamkeitsprogramme mittlerweile in Unternehmen laufen, dann scheint da ja schon eine riesengroße Nachfrage zu sein und dahinter so ein gewisser Sinn erkannt zu sein, dass eine Natürlichkeit wieder wichtig ist. In Kombination mit unserer Ökonomie, die wir einfach so haben. Und dahinter steckt sozusagen meine eigene Mission auch, deswegen nenne ich es halt eben natürliche Denkwerkzeuge, diese Natürlichkeit da wieder reinzubringen. Und
die ist aber nicht
Matthias Zurbonden kategorisiert die in seinem Buch die Denkwerkzeuge in mechanistisch, dynamisch und ganzheitlich. Das, was er macht, ist halt eben stark darauf bezogen, auf das Ganzheitliche eben. Und ich sage jetzt, okay, jetzt gibt es, meiner Meinung nach, wäre es jetzt halt eben noch sinnvoll, eine vierte Kategorie einzuführen, die natürlichen Denkwerkzeuge.
Ja, möglicherweise ist es aber in seiner Vorstellung von ganzheitlich schon enthalten.
Genau, es ist damit schon drin enthalten. Ich mache es aber bewusst, diesen natürlichen Aspekt noch einmal in den Vordergrund zu stellen. Da kommt dann wiederum jetzt das Thema des Rhythmus hinzu, wo ich dann denke, ja, wenn man sich das anschaut, die Menschen sind einfach unglaublich getaktet und es wird gar keine Rücksicht mehr darauf genommen, in was für einem Rhythmus der Mensch eigentlich lebt und arbeitet, sondern du musst funktionieren, so wie das es vorgibt oder wie dein Chef es vorgibt. Viele machen es ja mittlerweile schon auch anders und geben den Menschen die Freiheit, oder Menschen holen sich ihre Freiheit zurück, so zu arbeiten, wie sie es am besten halten, um für den Kunden am Ende die beste Wertschöpfung zu bringen.
Männers, wir haben gerade, oder ich habe den Hinweis gekriegt, in 10 Minuten ist dieses Meeting vorbei. Wollen wir uns danach nochmal einwählen oder es dann dabei
sein? Ich habe leider meinen Anschlusstermin dann hier. Ich bin ja bei Otto heute im Büro.
Okay.
Das bin ich zu, leider, aber ich, genau.
Also hier das Thema Natürlichkeit und Achtsamkeit und so weiter. Ja, aber jetzt kommt wieder der Jurist durch. Es kommt drauf an. Möchte ich mal ein privates Beispiel liefern. Also ich arbeite ja viel im automobilen Kontext und da hat sich das ja sehr vom Automobil losgelöst hin zu Mobilitätsdienstleistungen, wie das jetzt mittlerweile heißt. Und damit ist man dann plötzlich im selben Boot wie die Deutsche Bahn oder Flixbus oder solche Sachen. Und schon habe ich Mobilitätsoptionen, die ich je nach persönlicher Präferenz und dem, wo ich hin will, wann ich dort sein möchte, auswählen kann. Nichtsdestotrotz bin ich ein Petrolhead. Also ich mag verbrennungsmotorgetriebene Fahrzeuge vor, sagen wir mal, Baujahr 1990 aus einem bestimmten Grund, weil sie nämlich möglichst wenig Elektronik drin haben. Und anhand des Rütteln und Schütteln und Vibrierens dieser Fahrzeuge erkenne ich, weil ich genügend Erfahrung habe, den Gesundheitszustand meines Fahrzeuges, wo ich ein Radlager wechseln muss und all solche Dinge. Ich mache das aber aus Spaß und nicht aus Notwendigkeit. Wenn ich beim Kunden ankommen möchte oder aber eben einen Schuldigen haben möchte, dann nehme ich die Deutsche Bahn und fahre nicht mit dem eigenen Auto, weil dann plötzlich mir das zum persönlichen Vorwurf gereicht, wenn ich in irgendeinem Stau stehe. Wenn ich in der Bahn sitze, dann war es die Bahn. Und so wähle ich eben meine Optionen nach dem, was ich damit erreichen möchte. Und genau das möchte ich eigentlich auch in dieser Achtsamkeitsdiskussion mit einbringen. Es mag sein, dass das in manchen Unternehmen hilfreich ist und dem Kunden nützt. Ich glaube aber nicht in jedem Unternehmen. Je mehr Ware ich transferiere oder transformiere, desto eher hilft es nicht, je mehr Dienstleistung und Kundenorientierung und Personalisierung ich in meinem Produkt habe, umso mehr hilft es.
Ja, ganz wichtig an der, ganz wichtig an der Stelle ist, dass es halt eben keine absolute Wahrheit ist und es nicht überall funktionieren wird, dessen bin ich mir bewusst, sondern es ist halt eben die, die es interessiert und die da mitgehen, die erkennen den Mehrwert dahinter. Genau. Und es ist halt eben einfach mehr so eine Humanisierung sozusagen wiederum des Arbeitens.
Die aber einem Zweck dient. Das Produkt zu
sein. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Und
Ja, Conny? Mach mal weiter. Ich habe dich unterbrochen, sorry.
Genau, es dient einem Zweck und dahinter aber, dahinter steckt generell wohl nochmal auch ein philosophischer Ansatz, ganz einfach. In dem Moment halt einfach, wo man ganz anders miteinander umgeht und solche Themen für sich halt eben entdeckt hat, wie Achtsamkeit oder so, und es einem weiterhilft, ist man natürlich am Ende doch auch irgendwie motivierter, weil es einem besser geht und man wiederum mehr Spaß an der Arbeit hat, weil das Miteinander wiederum viel mehr Spaß macht. Ja, man kommt irgendwie so ein bisschen zurück in diesen Start-up-Charakter, wo man halt eben sich mit Menschen trifft, die, mit denen man auf einem Nenner ist. Und eben nicht das, was wir vorhin kurz hatten. Man kann sich die Menschen im Unternehmen eigentlich nicht auswählen.
Hm. Ja, wobei ich da eigentlich nur einen höheren Deckungsgrad sehen möchte. Also wenn du Kollegen hast, hast du halt eine Deckung jenseits des konkreten Erschaffungskontextes, auch gleiche Sichtweisen, ähnliche Bedürfnisse, vergleichbare private Interessen und dadurch hast du halt eine viel engere soziale Bindung miteinander, was deinem Produkt zugutekommen kann oder eben auch nicht. Wenn du einfach nur was runterprozessieren musst, dann brauchst du keine soziale Verbindung. Sobald du aber Herausforderungen begegnest, die du mit verfügbaren Mitteln so erstmal nicht lösen kannst, dann brauchst du soziale Beziehungen.
Genau, also
da sind wir wieder bei den Bindungskräften.
Genau.
Was denn? Entschuldigung.
Ja, also im roten sind wir Bereich,
wieder bei den Bindungskräften, sagt er.
Ja, genau. Also im roten Bereich brauchst du es. Ne? Im roten Bereich brauchst du ganz viel emotionale Intelligenz. Mit allem, was dazugehört. Achtsamkeit, Wahrnehmungsfähigkeit und so weiter. Empathie. Im blauen Bereich agierst du als Mensch wie ein Rädchen im Zahnrad. Da prozessierst du. Weil du da ja auch genau einen Kontext hast. Du musst über deine emotionale Intelligenz nicht nach einem zweiten Kontext suchen, weil da ist der Kontext festgegeben. Da bist du quasi, ich sag's mal so krass, da ist der Mensch eine Maschine.
So, wird langsam eng jetzt.
Noch 3 Minuten. Genau.
Du nimmst den Kontext als gegeben hin und hinterfragst ihn nicht. Das ist ja das, was zwischenzeitlich gefordert wurde von uns Menschen. Und jetzt plötzlich soll es alles anders sein. Und das irritiert. Was gilt denn nun? Eigentlich eine Integritätsverletzung des Systems. Wenn du nicht mehr weißt, was gültig ist, hast du eine kompromittierte Integrität.
Ja, und das erzeugt, sind wir wieder beim zweiten Teil des Trialogs, erzeugt dann Unsicherheit, ne, Ungewissheit.
Kämpfe, Konflikte.
Genau, und da und spätestens da brauchst du die emotionale Intelligenz, damit das nicht eskaliert.
Genau.
Damit das geordnet in geordneten Bahnen läuft. Ganz und dann wieder in den blauen Bereich zurückzukommen, weil wenn du es nicht schaffst, wirst du nicht mehr in den blauen Bereich zurückkommen, sondern dann
zerfällt das System.
Richtig, genau.
Genau.
Wo wir wieder beim Chaos sind.
Ja. Chaos, genau. Für mich ist Chaos
das Abwehrmännchen
eines Systems. Das ist vielleicht, wir haben nicht mehr viel, aber für mich bedeutet etwas Chaotisches nicht, dass ein System quasi nahe eines Zerfalls ist. Also da denke ich nur drauf rum. Ne? Also Chaos. Aber ich glaube, Chaos ist ja, hat ja mehrere Bedeutungen. Ne? Also aus der Chaos-Theorie kommt, ist das Chaos sehr, sehr geordnet. Sehr, sehr geordnet. Es gibt eine Berechnungsvorschrift für ein Chaos.
Ja.
Also deshalb sagt man auch ganz oft deterministisches Chaos. Aus dem Umgangssprachlichen heraus mit Chaos aber natürlich etwas anderes, das weiß ich. Umgangssprachlich bedeutet Chaos ist negativ, das ist kurz vorm Zerfall, kurz vorm Zerwürfnis. Ne?
Ungerichtete Kräfte wirken aufeinander oder aneinander vorbei und man kann eben nicht vorhersagen, was da passieren wird. Und deswegen wird der chaotische Bereich gerne mit dem roten Bereich verwechselt. Also in dem roten Bereich haben wir sehr wohl Ordnung und Ordnungsprinzipien und all diese Dinge. Und im Chaos haben wir sie halt noch nicht. Da müssen sie sich erst noch herausstellen. Da gibt es ein paar freie Radikale und wenn die sich zueinander bewegen, dann fangen an, Bindungskräfte zu wirken. Und bis dahin wuselt halt alles in der Ursuppe vor sich hin.
Mhm. Ja, vielleicht ist es auch noch nicht ganz richtig mit dem Chaos, ja.
Weniger als eine
worauf Minute. Worauf ich am meisten hinausziele, ist halt eben dieses Energie erzeugen. Ja, viele einige Unternehmen, die fallen halt eben irgendwann raus, lösen sich auf, weil sie halt eben keine neue Innovation mehr bringen. Mhm. Man muss halt eben Energie aufbauen im Sinne von der Open Space Konferenz.
Können wir Energie aufwenden nehmen, anstatt erzeugen? Denn Energie wird nicht erzeugt, sie wird nur umgewandelt.
Ja. Ja.
Gut.
Können wir machen.
Wollen wir es dabei für jetzt belassen?
Ja, spannend. Ich habe viel zu drauf umdenken.
Ja. Danke. Wir haben eine Aufzeichnung. Ja.